herzlich willkommen zum Podcast Zwischen Kopf und Kreide. Heute zu Gast Jonas Wagner, vielen bekannt als EduTwist, Lehrer, Schulentwickler und Mitgründer einer Schule in der Schule. Ja, wie kann das gehen? Es ist sehr spannend, denn sie haben wirklich eine Schule in einer bestehenden Schule gegründet. Wir sprechen darüber, was gutes Lernen wirklich ausmacht, welche Rolle dabei die Selbstbestimmungstheorie von Deasy und Ryan hat. Es geht um Struktur und Freiheit, wie zum Beispiel strukturechte Freiheit auch generieren kann. Und wir schauen uns an, wie so ein typischer Tag für SchülerInnen und auch Lehrkräfte aussehen kann. Wie das mit Räumlichkeiten aussieht und wie man das praktisch einfach erstmal umsetzen kann und wie man losgehen kann. Am Ende steht noch ein klarer Appell von Jonas. Wenn ihr den hören wollt, dann müsst ihr dranbleiben. Viel Spaß! Dann freue ich mich auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast und würde erstmal dich bitten, dich einzuordnen zwischen Kopf und Kreide.
Da habe ich glücklicherweise vorab schon drüber nachgedacht, weil du das ja immer am Anfang fragst.
Richtig.
Und sowas von Kopf aber ganz, ganz klar. Ich bin jemand, der ganz viel denkt, manchmal auch zerdenkt vielleicht. Ich reflektiere mich selber ganz viel, aber auch das System, in dem ich bin, denkt ganz viel nach. Also totaler Kopfmensch.
Mhm. Und was bräuchtest du, um nochmal ein bisschen mehr woanders hinzugehen?
In Richtung Kreide, meinst du?
Ja, zum Beispiel.
Na, ich glaube, bei mir ist das so, dass ich ganz grundsätzlich erstmal, ne, wenn ich in Schule bin, bin ich da. Dann mache ich das und da denke ich vielleicht im Zweifel auch gar nicht viel drüber nach. Da bin ich, glaube ich, viel Gefühlsmensch an der Stelle. Und ich kann das überhaupt nicht abstellen, dass sobald dann Ruhe einkehrt, sei es an einem frühen Abend oder an einem Wochenende oder wann auch immer, ich dann ins Nachdenken reinkomme und überlege, ne, mein eigenes Handeln reflektiere, das große Ganze reflektiere. Also ich erinnere mich, ich habe in meiner allerersten Abi-Klausur, in der ich als Lehrkraft saß, irgendwie 6 Stunden Mathe-Leistungskurs und ich saß da so und dachte so, was mache ich hier? Was ist das für ein Wahnsinn? So, ne, diese armen Kinder, die da sitzen. Mhm. Und dann kam ein Mädchen und meinte irgendwie, ich gehe aufs Klo und kam irgendwie 20 Sekunden später wieder und sagte, ich habe es mir anders überlegt, ich habe keine Zeit, um aufs Klo zu gehen. Und ich saß da so und dachte so, Gott, was tue ich hier eigentlich so? Ne? Wofür stehe ich hier gerade? Und das kann ich überhaupt nicht ablegen. Also, das ist, so funktioniert mein Hirn. Ich denke über alles und mich selber ganz viel nach.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, wofür stehe ich eigentlich? Wofür stehst du denn eigentlich?
Naja, erstmal stehe ich natürlich für das Bildungssystem, in dem ich arbeite. Ne? Also ich bin Lehrkraft und das heißt, ich stehe jeden Morgen auf und repräsentiere erstmal die Werte und das große Ganze. Und relativ schnell habe ich gemerkt, dass ich aber eigentlich für einiges davon gar nicht stehen möchte, weil ganz viel von dem, was unser Bildungssystem so aus Traditionsgedanken halt so macht, überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, wofür ich stehe und ehrlicherweise auch an vielen Stellen die Wissenschaft überhaupt nicht steht. Ne? Also ganz viel weiß man ja, dass das nicht gut ist. Und da hatte ich einfach ganz, ganz viel Glück, dass ich damit nicht alleine war, denn ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich so viel getraut hätte, aber ich hatte Glück, dass ich umgeben war von ganz vielen Leuten, die das genauso gesehen haben und die zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen mutiger waren als ich oder vielleicht auch einfach schon nur ein bisschen länger in dem Job waren als ich. Und die gesagt haben, nee, Jonas, uns geht das ganz genauso. Und ja, ich stehe mittlerweile, glaube ich, einfach fest dafür, dass Schule ein toller Ort ist von der Idee. Bringt Leute zusammen, man kann da schön lernen. Aber dass Kontrolle einen viel zu großen Anteil in Schule hat, in den meisten Fällen, nicht überall. Es gibt ja auch so Leuchtturmschulen wie Stefan Rupana und ähnliches. Und Beziehung und Lust auf Schule einen viel zu kleinen Anteil. Und jetzt versuche ich da so in meinem Dunstkreis ein bisschen mich frei zu strampeln und ein bisschen mehr Schule zu machen, hinter der ich dann auch wirklich stehen kann.
Das heißt, du bist erstmal ins Gespräch gegangen mit KollegInnen und daraus hat sich das dann entwickelt oder warst du dann erstmal so da, ja, erstmal was ausprobiert zum Beispiel oder wie ist das so gelaufen, so die ersten Schritte zu machen?
Also meine allerersten Schritte so im Referendariat, da war ich ganz braver Einstiegerarbeitung, Sicherung, schöne Klassenarbeit und so ging das los. Ne? Klar, man lernt es ja so, ne? Und man hat es ja auch vorher nicht anders kennengelernt. Und dann hatte ich aber schon so meine ersten Momente, wo ich sag mal, nur in mir so ganz, ganz leichte Zweifel hatte. Ich hatte zum Beispiel eine Schülerin, falls du jetzt zuhörst, du weißt, glaube ich, dass du gemeint bist, die mit Mathe große Probleme hatte. Die war, saß bei mir Matheunterricht, altsprachliches Gymnasium, also wirklich ganz, alles noch sehr, sehr verkopft. Und dieses Kind hatte riesengroße Probleme und hatte vor mir einen anderen Mathelehrer, bevor ich als Referendar da reingehüpft bin. Und für sie stand im Grunde so im Raum wegen Mathe vor allem, ja, vielleicht ist die Schule das hier nicht. Vielleicht müsstest du wechseln, vielleicht müsstest du auf die Realschule. Und das war ein tolles Mädchen und die war sprachbegeistert und die konnte so viel und Mathe war einfach nicht ihrs, aber hey, sie hat's versucht, sie war bemüht und so weiter. Und ja, am Ende konnte sie bleiben, aber es war so, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die vollkommen selbstverständlich gesagt haben, naja, vielleicht ist es für das und das Mädchen nichts, die das alle auch nicht gut fanden. Also es war keiner, der gesagt hat, ja, und das ist auch jetzt richtig so, aber so, das ist halt, das ist ganz normal. Wir reden hier über irgendwelche Kinder und dann müssen die halt hier vielleicht weg. Und da habe ich so für mich schon, glaube ich, ganz in mir drin gemerkt, irgendwie, das ist komisch, das will ich anders machen. Und ja, dann habe ich, als ich dann fertig war mit dem Referendariat und nicht mehr abhängig war von irgendwelchen Ausbilderinnen und Ausbildern, habe ich so nach und nach versucht, welche Grenzen kann man ausloten. Und dann hatte ich, wie gesagt, hatte ich ein Riesenglück. Ich hatte eine tolle Co-Klassenlehrerin und auch schon von vornherein eine tolle Schulleitung, die eigentlich immer nur Ja gesagt haben. So, die immer nur Mut gemacht haben. Hey, mach doch, solange es für die Kinder gut ist. Warum sollst du das nicht machen können? So, wenn du jetzt irgendwas machen würdest, wo Kinder einen Nachteil dran haben, ja, dann müssen wir drüber reden. Aber solange du etwas machen willst, wo Kinder einen Vorteil von haben, dann kannst du machen. Und so bin ich ins Machen gekommen und so nach und nach wurde das für mich immer selbstverständlicher, dass das geht. Gemündet ist das jetzt, dass wir irgendwie in unserer Schule relativ viel auf den Kopf stellen. Aber angefangen hat das, glaube ich, in meinem Fall wirklich, weil ich das Riesenglück hatte, Leute um mich rum zu haben, die schon immer das System ein Stück weit gedribbelt haben und so geguckt haben, was ist im Rahmen des Legalen absolut noch möglich und die für mich Riesenvorbilder waren und gezeigt haben, hey Jonas, wenn du das Kacke findest, dann mach's halt einfach besser.
Und was würdest du sagen in der ganzen Zeit? Welche Erfahrungen hast du gemacht, sodass du jetzt sagen würdest, das sind so die, weiß ich nicht, die drei wesentlichsten Werte oder Prinzipien, die jetzt für mich nicht mehr verhandelbar sind?
Beziehungsarbeit auf die Eins. Absolut. Lernen des Lernens willens und nicht wegen irgendeiner Prüfung. Und die Kinder kommen so viel Zeit in Schule, das muss für die ein richtig toller Ort sein, wo sie ganz, ganz wichtig nicht den Spaß am Lernen verlieren. Das klingt so banal, aber ich glaube, das macht Schule leider relativ häufig, dass sie das kaputt macht. Ich glaube, wenn man das hat, also Beziehungsarbeit auf die Eins und dann wirklich dieses gerne dahin kommen und gerne lernen. Und wenn man das irgendwie mitnimmt ins Erwachsenendasein noch, dass Lernen eigentlich was Schönes ist, egal was es ist, ob es ein neues Hobby ist, ein Instrument, ganz egal. Das ist, glaube ich, für mich so die Werte, das sollte so ein ganzes Schulgebäude mit allen, die da drin arbeiten, ausstrahlen.
Jetzt kommen wir gleich nochmal auf die Schule in der Schule. Aber zuerst möchte ich nochmal wissen, Kids lernen ja eigentlich eben eher auf die Noten zu schauen und zu gucken, ich mache etwas, damit ich dafür eine gute Note bekomme. Wie schafft man es, die da rauszuholen und wirklich zu lernen, um zu lernen?
Ich glaube, man muss es schaffen, Kinder daran zu erinnern, wie es mal war. Also, ich habe selbst zwei Kinder, die sind 4 und 7. Das heißt, mein Großer ist jetzt gerade erst in der Schule angekommen. Und die beiden lernen, seit sie auf der Welt sind, ununterbrochen. Am Anfang, ne, so basale Dinge, das kennen wir alle, wie reden und laufen. Aber das wird nach und nach immer mehr. Also bei meinem Großen ist es zum Beispiel der Weltraum. Der kann mir alles über den Weltraum erzählen. Der kennt irgendwelche Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Keine Ahnung. So. Der weiß alles über irgendwie Polizei, weil das gerade so ein Ding ist. Meine Tochter kann, wenn wir irgendwelche Bücher lesen, noch von dem vorletzten Buch mir sagen, was da in dem und dem Kapitel dran kam. Und die lernen irgendwelche Sportinstrumente, ne, Roller fahren, Fahrrad fahren und so weiter. Alle Kinder lieben es zu lernen. Und dann kommt Schule und genau wie du sagst, dann kommt ja irgendwann diese Noten, dieser Notentrade. Hey, wenn du das machst, dann bekommst du dafür irgendwie eine gute oder wenn du es nicht machst, vielleicht auch eine schlechte Note. Und außerdem sage ich dir jetzt, wann du was zu lernen hast und in welchem Tempo. Und wenn du das gut machst, hey, super, dann kriegst du hier eine gute Note. Aber wenn du da gerade nicht so für empfänglich bist, naja, dann gibt es halt vielleicht eine schlechte Note. Und ich glaube fest daran, dass in jedem Kind weiter dieser Willen ist zu lernen, dass der nur so unter so einer Decke liegt. Und dann passiert genau das, was du berichtest. Das habe ich ja auch wie oft schon erlebt, wenn ich irgendwelchen Kindern im normalen Schulsystem gesagt habe, hey, ihr könnt jetzt hier, sucht euch ein cooles Projekt. Ja, kriegen wir eine Note dafür? Nee, wir machen das einfach so. Ja, nee, dann brauche ich das ja nicht machen. Total verständlich so, ne? Wie wenn mir mein Arbeitgeber jetzt sagen würde, hey, mach mal was Cooles, aber Geld kriegst du keins dafür, ne? Und ich glaube, das muss man wieder wecken. Und ich glaube, das kann man nur, wenn man radikal den ganzen Druck wieder rausnimmt. Weil solange dieser Druck weiter existiert und hier musst du noch was machen für eine Note und da, wenn dann irgendwer kommt und sagt, an der Stelle machst du das einfach nur für dich, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, man
Ja,
muss
genau.
den Kindern diesen ganzen Stress rausnehmen und das dauert. Die müssen einem glauben, warte mal, ich darf jetzt wirklich das machen, was ich lernen möchte. Und dann gucken die einen erstmal auch so an, so, ne, das meinst du nicht ernst, ne? Und das muss man aushalten. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man sie so entgiftet von diesem Handelsgedanken. Ich tue was, wenn du mir dafür was gibst.
Dafür müsste man dann aber die Noten wahrscheinlich abschaffen oder erst sehr spät damit beginnen.
Die ja eh total absurd sind.
Ja, ja.
Also das sagt ja auch jeder. Also es gibt ja massenweise Studien, die sagen, dass Noten nicht lernförderlich sind, sondern
Ja.
lernhemmend. Außer wenn man gute Noten kriegt. Dann sind ja Noten in der Regel was richtig Tolles. Also für die Einser-Schüler sind Noten eine tolle Bestätigung nonstop, aber für die meisten anderen sind ja Noten überhaupt kein sinnvolles Feedback-Instrument.
Jetzt habt ihr eine Schule in der Schule gegründet. Wie kann das sein?
Das kann sein, weil es mich gab und viele andere Verrückte, die so ähnlich gedacht haben wie ich und gesagt haben, das ist irgendwie alles nix. Und die dann angefangen haben, über den Tellerrand rauszuschauen. Und wenn man anfängt, über den Tellerrand rauszuschauen, dann kriegt man richtig, richtig Hunger, weil holla, die Waldfee gibt es tolle Schulen. In Deutschland, aber natürlich auch überall sonst. Skandinavien, Niederlande. Also es gibt einfach wirklich großartige Schulen. Manchmal merkt man dann so im direkten Dunstkreis, so nur, weiß ich nicht, 50 oder 100 Kilometer weit weg. Und wir waren so eine Gruppe an Menschen, kein fester Verbund, ne, aber einfach Leute, die da Lust drauf hatten und die sehr, sehr gerne Schule anders gedacht hätten und die andere Schulen gesehen haben und gesehen haben, was geht und was für eine tolle Atmosphäre da ist und was für ein vollkommen anderes Gefühl von Schule da ist. Und die, so ging es mir zumindest, super frustriert waren, wenn sie wieder zurückkamen, weil dann heißt so, ja, jetzt könnte ich ja mal was ändern. Man merkt so, nee, ich kann hier nichts ändern. Also ja, ich kann in meinem Unterricht so Mini-Stellschrauben drehen und das ist schön. Die Kinder finden das toll, die Eltern finden das toll, ich finde das auch toll. Aber das fühlt sich halt echt irgendwie an, wie so ein Großbrand mit einem Fingerhut von Wasser zu löschen. Wir waren frustriert und gleichzeitig waren andere frustriert, die nämlich gerne die Schule so bleiben lassen würden, wie sie ist. Die sozusagen, was soll das denn jetzt? Und jetzt soll hier noch was Neues und jetzt sollen hier statt Klassenarbeiten wollen die irgendwelche Ersatzleistungen und so. Das ist doch auch doof. Das heißt, alle waren unzufrieden. Also jetzt sehr überspitzt natürlich, ne? Ich war unzufrieden, weil ich hätte gern viel radikaler und andere waren unzufrieden, weil das war schon zu radikal. Und dann hat rückblickend eine total absurde, aber auch irgendwie echt coole Idee ist unserer Schulleitung gekommen, die gesagt haben, okay, dann machen wir beides. Wir gründen so ein Subsystem, so eine kleine Schule in der Schule. Und die dürfen weitgehend machen, was sie wollen. Natürlich im Rahmen dessen, was irgendwie erlaubt und möglich ist. Aber im Grunde, hey, macht euer Ding. Und die große Schule, der ganze Rest, die kriegen davon relativ wenig. Die dürfen sich das angucken, die dürfen vorbeikommen, aber die sind davon nur ganz minimal beeinflusst, ja, weil vielleicht mal ein Raum blockiert ist durch diese kleine Schule oder andere Sachen. Aber im Großen und Ganzen kriegen die das nicht mit und die müssen da auch nicht mitmachen. Die haben keinen Zwang, da auch zu arbeiten. Und es war sogar noch krasser, dass wir, die wir das gegründen durften, dass wir sogar uns das Konzept auch noch selber ausdenken durften. Also wirklich gesagt haben, hey, ihr habt jetzt irgendwie 1,5 Jahre Zeit, viel Spaß. Wir gucken immer mal wieder vorbei und wir sind in den Sitzungen mit dabei und wir gucken, dass ihr nichts macht, was nicht erlaubt wäre. Aber ansonsten, hey, eure Entscheidung. Und ja, das hat sich wirklich so ein bisschen zwischenzeitlich angefühlt, als würde man wirklich eine neue Schule gründen. Also als hätte uns irgendwer irgendwo ein Gebäude hingestellt und gesagt, macht mal. Und das ist so ein wirklich so ein ganz schöne, ja, so ein ganz schönes Gefühl. Also so ein Aufbruchgedanke hat das, glaube ich, bei uns allen gemacht. So ein, ja, wir dürfen jetzt richtig was verändern.
Ich stelle mir das rechtlich aber erstmal auch herausfordernd vor. Das heißt, also habt ihr dann ein Konzept entwickelt, das geschrieben, das erstmal eingereicht, das musste dann genehmigt werden und so weiter. Welche Herausforderungen gab es da auch?
Genau, also wir haben von vornherein versucht, an möglichst vielen Stellen innerhalb der Erlasse zu bleiben. Also wir haben wirklich an ganz vielen Stellen geschaut, was steht wirklich drin, was wirklich gesetzt ist. Dabei merkt man auch an der einen oder anderen Stelle, dass man immer dachte, dass irgendwas sein muss, bis man dann mal nachliest. Also das hat glücklicherweise nicht ich machen müssen, das hat glücklicherweise unser didaktischer Leiter, der dann gesagt hat, Freunde, ich habe mir jetzt den und den und den Erlass durchgelesen. Das steht da gar nicht drin. Also erstmal praktisch die Lücken nutzen, die das System schon gibt. Und das haben wir in fast allen Fällen geschafft. Es gab ganz, ganz wenige Sachen, wo wir wirklich am Ende eine Genehmigung einholen mussten. Aber da, wo wir sie einholen mussten, da haben wir dann wirklich einfach das Glück gehabt, dass unser didaktischer Leiter gesagt hat, alles klar, ich schreibe das jetzt zusammen. Ich stelle einen Antrag. Und der wurde, so wie ich das zumindest mitbekommen habe, immer sehr, sehr schnell genehmigt. Ich weiß nicht, was mein didaktischer Leiter im Hintergrund noch für Hebel in Bewegung setzen musste, aber in der Regel war es so. Und wir hatten sogar einmal Besuch vom Dezernenten. Das war für mich rückblickend ein sehr, sehr beeindruckender Besuch, weil dem hatten wir unser Konzeptbuch auch zugeschickt. Das waren, ich weiß nicht, 60, 70 Seiten oder so. Und ich war total begeistert, weil der kam, hatte dieses komplette Ding zerlegt, also es war voll mit Post-its, Markierungen, also man hat gemerkt, er hat sich richtig damit beschäftigt. Und dann hat er sehr, sehr wohlwollend, also der fand das super, der hat von vornherein gesagt, ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache, aber hatte richtig gute Fragen. Also wirklich dann hier reingebohrt und wie stellt ihr das sicher und wie könnt ihr das? Und hatte auch Tipps sogar für uns, wo er gesagt hat, hey, ich würde euch empfehlen, macht das so und so. Und das war ein so tolles Gespräch, weil ich ehrlicherweise nicht damit gerechnet habe, dass der sich, glaube ich, so intensiv mit unserem Konzept auseinandersetzt. Und ja, deshalb ist es zumindest für uns als Team rechtlich sehr einfach, weil wir, glaube ich, auch gerade das Glück haben, dass unser didaktischer Leiter gesagt hat, okay, das ist meine Baustelle. Ich regel das für euch. Und ich sage euch entweder, hey, das dürft ihr leider nicht machen, es tut mir leid. Oder, hey, alles gut, ich habe das für euch im Hintergrund geklärt, ihr dürft so weitermachen.
Und die ganze Schule, ich meine, es ist ja auch Lehrermangel. Wie funktioniert das, dass dann trotzdem alles irgendwie weiterläuft und funktioniert?
Viel Mathematik. Also mein stellvertretender Schulleiter ist zwar kein Mathematiker, aber ein Informatiker, hat auch ganz viel Software programmiert für Schule und kennt sich sehr gut mit Statistik aus. Und was der praktisch gemacht hat, ist, der hat einmal sich unsere komplette Riesenschule angeschaut mit allen 1800 Schülern und allen circa 180 Lehrkräften und hat ausgerechnet, wie viel Vollzeit-Lehrerstellen ein einzelner Schüler sozusagen beansprucht oder eine ganze Klasse. Für eine ganze Klasse ist, kann man es relativ einfach sagen, das sind ungefähr 4 Vollzeit-Lehrkräftestellen. Da ist mit, sagen wir mal, 4 Stunden der Mathelehrer dabei, mit 4 Stunden vielleicht die Deutschlehrkraft, da ist teilweise eine Förderschullehrkraft dabei. Also da sind ganz, ganz viele Menschen, das sind natürlich viel mehr als 4. Aber man könnte eine Klasse komplett mit ungefähr 4 Lehrkräften bespielen, wenn die denn nur alles könnten. Also wenn die Sport, Deutsch und so weiter alles abdecken könnten. So, da steckt eine, ich habe das irgendwann gesehen, das ist so eine Excel-Tabelle, also wirklich riesengroß, steckt dahinter. Und dann hat er das ausgerechnet, Durchschnitt ganze Schule, 5. Klasse, 6. Klasse und so weiter. Und dann hat er gesagt, alles klar, liebe kleine Schule in der großen Schule, das sind die Ressourcen, die ihr nutzen dürft und auch nicht mehr. Kleine Ungenauigkeiten ist klar, die gibt es ja auch mal so. Ne? Auch in der großen Schule ist mal vielleicht eine Doppelsteckung in einer Klasse dabei, in einer anderen Klasse vielleicht nicht. Das heißt, dass wir vielleicht mal 0,3, 0,4 Stellen mehr oder weniger haben, ist alles okay. Aber ganz grundsätzlich ist das, woran wir uns halten müssen. Und ja, dadurch klauen wir dem Rest der Schule tatsächlich gar niemanden. Also im Grunde verbrauchen wir genauso viele Lehrerstellen, wie wir brauchen würden, wenn wir mit unseren paar Klassen genauso weitermachen würden wie bisher. Und dadurch hat das wenig Auswirkung. Es stimmt nicht ganz, dass es keine Auswirkung hat, denn sowas wie Abiturkorrektur und so weiter, das ist ja dann auch nochmal ein anderer Fall. Aber im Großen und Ganzen merkt es die große Schule eigentlich nicht.
Wie sieht jetzt konkret diese Schule aus? Also worauf fußt eure Arbeit und wie sieht zum Beispiel auch so eine Tagesstruktur aus?
Ich würde sagen, der Grundgedanke stammt bei uns von DC und Ryan. Das sind zwei, die haben untersucht, wie Menschen intrinsisch motiviert sein können. Und was die im Großen und Ganzen rausgefunden haben, ist, dass es drei Sachen braucht, damit Menschen gerne und aus freien Stücken was machen. Das ist zum einen, dass sie sich selbst wirksam fühlen, dass sie selbst entscheiden können, was sie wann wie machen und nicht irgendwie von außen groß gesteuert werden. Dann müssen sie Erfolgserlebnisse haben. Sie müssen sich kompetent fühlen. Also niemand möchte gerne dauerhaft entweder das Gefühl haben, was nicht zu schaffen oder was fast genauso schlimm ist, nur mit so leichtem Kram beworfen zu werden, weil dann fühlt man sich auch nicht kompetent. Ja, also wenn meine Aufgabe jetzt wäre, mit einer Zahnbürste die Fliesen irgendwie in der Toilette zu schrubben, da würde ich mich jetzt nicht sonderlich kompetent bei fühlen, wahrscheinlich. Ich würde das hinkriegen, so, aber ne. Und man muss sozial eingebunden sein. Das heißt, man muss einfach wirklich das Gefühl haben, ich gehöre hier in eine Gruppe und hier darf ich sein, hier darf ich Fragen stellen und so weiter. Und das ist im Großen und Ganzen das, was wir irgendwie versuchen zu erreichen. Das heißt, wir versuchen zu erreichen, dass die Kinder erstmal gerne herkommen, selbst entscheiden können, wann sie was wie machen. Sie sollen sich kompetent fühlen. Das heißt, sie sollen an Sachen arbeiten, die sie schaffen können, die sie aber auch herausfordern. Wir nennen das die Stretch Zone. Es gibt so drei Zonen, so diese Komfortzone, Stretch Zone, die Panic Zone. Und wir versuchen, die Kinder möglichst immer in dieser Stretch, in dieser Wachstumszone zu halten. Und wir hoffen und versuchen zu erreichen, dass die Kinder sich in der Gruppe wohlfühlen und sagen, das hier ist meine Gruppe. Und im Grunde fußt alles, was wir uns dann zusammengesucht haben aus anderen Schulen, weil natürlich haben wir uns das nicht alles selber ausgedacht, sondern wir haben ganz viele Schulen besucht und haben uns das Best-of rausgeklaut, fußt dann genau auf diesen Ideen. Und genau, Tagesstruktur ist im Grunde grob jeden Tag gleich. Die Kinder haben eine Gleitzeit zwischen 8 und 9. Das heißt, die Schlafmützen kommen um 9 und die sagen, nö, vor der Schule noch ein bisschen Tischkicker spielen, ist viel besserer Start in den Tag. Die kommen vielleicht auch schon um 8 oder um 8:30 Uhr. Und um 9 geht's los mit einem Check-in, nennen wir das. Da sitze ich mit meiner Gruppe und jeder andere Lernbegleiter mit seiner Gruppe zusammen. Und wir klären so ein bisschen, wie geht's allen? Gibt es irgendwas Wichtiges, was man wissen sollte? Ne, dann sage ich vielleicht zum Beispiel, hey, ich habe heute einen voll guten Tag, ich freue mich total. Oder ich sage vielleicht auch, ey, mein Morgen war so stressig, tut mir einen Gefallen, für den Moment ein bisschen runterfahren, weil ich merke gerade, ich bin echt angespannt. Und das gleiche natürlich alle ki anderen Kinder auch, die eben sagen können, hey, ich habe heute keinen guten Tag, lasst mich heute mal ruhig ein bisschen in Ruhe. Und dann gucken wir Logo, Kindernachrichten, was uns auch total wichtig einfach ist, wo man auch häufig drüber ins Gespräch kommt. Und danach haben die Kinder im Grunde einen ganz normalen Schultag mit dem großen Unterschied, dass sie sich den Plan, wann sie was machen, komplett selbst ausgesucht und ausgedacht haben. Das heißt, immer freitags planen sie ihre Woche und bei dem einen Kind steht dann halt Montagmorgen drin Musikprojekt, während bei einem anderen Kind vielleicht Englisch lernen drin steht oder einen Mathe-Input besuchen, wo was erklärt wird. Und die Kinder halten sich im Grunde demnach an ihren eigenen Stundenplan. Also sie haben einen Stundenplan, Aber sie setzen ihn sich eben selber. Und dadurch haben sie natürlich einfach die Möglichkeit, wirklich in ihrem eigenen Tempo zu lernen und dann das zu lernen, wann sie glauben, dass sie das am besten hinkriegen. Ne? Wenn sie jetzt eine ganze Woche Mathe gemacht haben und merken, das ist voll cool, ich will da dranbleiben, ja, warum nicht noch eine Woche? Und wenn sie merken, sie brauchen viel mehr Abwechslung und sie können jetzt mal kurz mit Mathe nicht viel anfangen, dann ist es auch voll in Ordnung, wenn sie vielleicht erst mal eine Weile Deutsch, Englisch machen oder was voll Kreatives machen, ein Kunstprojekt oder sowas ausprobieren. Und einmal die Woche hat jedes Kind ein Coaching-Gespräch. Das heißt, mit meiner Gruppe führe ich einmal in der Woche ein Gespräch, wo wir dann ganz stärkenorientiert einfach einmal gucken, wo stehst du gerade, was ist gerade los bei dir, wie kommst du mit deinen eigenen Zielen zurecht, die du dir selbst gesetzt hast, wo bist du stolz auf dich, wo merkst du, dass man das Lernen noch ein bisschen verbessern könnte, was bräuchtest du, damit man es noch verbessern könnte und welche Ziele wären jetzt schlau zu setzen für die nächste Woche. Wo sollten wir jetzt dran arbeiten? Damit die Kinder nicht ganz allein damit sind, ne? Weil da kann ich natürlich dann auch ein bisschen nachsteuern, sagen, du, ich merke so langsam in Deutsch, kriege ich ein bisschen Schnappatmung. Was hältst du davon, wenn wir da mal ein bisschen mehr machen? Genau. Und basically ist das zu großen Teilen der Tagesablauf. Am Nachmittag gibt es dann noch so Workshops, wo die Kinder ein bisschen, ja, ein bisschen mehr fremdgesteuert was machen können, weil wir merken, dass die Kinder da auch einfach viel durch sind und sich hier sozusagen einwählen können in Workshops, wo sie dann kochen oder irgendwie aus Holz eine Hütte bauen oder ein Kunstprojekt erstellen oder in einer Band spielen oder all sowas, sodass die Kinder eben mit Schule auch bei weitem nicht nur dieses Lernen verbinden, das Verkopfte, sondern auch wirklich das mit den Händen was machen.
Das heißt, im Grunde gibt es ja schon eine Struktur, nur diese Struktur bietet dann im Grunde Freiheit.
Und die Spannweite ist riesig. Also es gibt Kinder, die haben praktisch vollkommene Freiheit, weil sie gezeigt haben, dass sie mit dieser Freiheit wunderbar klarkommen. Also ich habe so drei Kinder in meiner Gruppe, da sind die Coachings basically cool, alles läuft, du machst das super, klopf dir mal selber auf die Schulter, komm, wir gucken mal, wie wir dich noch ein bisschen herausfordern können. Und diese Kinder haben im Grunde alle Freiheiten. Wenn die mir jetzt sagen würden, sie wollen jetzt 3 Wochen ein Kunstprojekt machen, würde ich sagen, ja cool, viel Spaß.
Mach.
Ich weiß ja, dass ihr das hinbekommt, trotz allem mit Mathe, Englisch und so weiter. Und dann gibt es Kinder, da ist die Struktur super, super eng. Da entscheiden wir gemeinsam im Coaching, dass es vielleicht sinnvoll ist, dass vielleicht auch ich mal für 1 oder 2 den Plan vorgebe. Und oder dass wir für die nächsten paar Wochen festlegen, der Plan bleibt jetzt eine gewisse Zeit immer gleich. Oder wo ich auch mal wirklich reingrätsche und sage, so stopp, jetzt müssen wir das mit dem Projekt hier mal kurz beenden, damit du da und da weiterkommst. Also die Spannweite ist riesig. Die Kinder, die ganz viel Struktur brauchen, die bekommen die. Und die Kinder, die keine Struktur brauchen, ja, dann viel Spaß. Ich bin gespannt, was in 6 Jahren Tolles aus dir geworden ist. So, vereinfacht gesprochen.
Das heißt, man muss da auch einfach ja nochmal super individuell gucken, ne? Wie es funktioniert. Was würdest du denn Menschen antworten, die sagen, ja, aber wenn ich denen nichts vorgebe und die nicht in diese klassische Struktur drücke, dann machen die eh nichts.
Würde ich erst mal sagen, stimmt, zumindest kurz. Denn genau so ist es. Also, wir sind jetzt im zweiten Jahr, wo wir das zweite Mal anfangen. Und ja, ein relativ großer Teil der Kinder, ich würde sagen, ungefähr die Hälfte, ist aber nur ein Bauchgefühl, chillt erstmal. Denn wir sagen denen ja, hey, pass auf, du entscheidest, wann du was machst, in welchem Tempo. Und wenn du jetzt Bock hast, ein Fußballprojekt zu machen oder ein Musikprojekt oder so, dann leg los. Und das probieren die. Und dann machen die das. Und dann habe ich Kinder da, die 2, 3 Fußballprojekte machen. Dann sage ich, langsam wird es mit Fußball ein bisschen viel. Was kannst du machen? Ja, cool, dann mache ich halt jetzt ein Projekt. Gucke ich mir jetzt hier irgendwie Videos über irgendein Computerspiel an und will dazu eine Präsentation halten. Ja, okay, dann mach das. Und ja, das ist erstmal richtig schwer auszuhalten für uns Lehrkräfte, weil wir wollen ja, dass die lernen und so.
Und auch
Und für die
Eltern
Eltern,
wahrscheinlich, ne? Ja, genau.
die da, wie sieht denn das aus? Und irgendwann geht das los, dass die Kinder anfangen. Ganz klar, ganz kleine Zwischenbemerkung, wir lassen die damit natürlich nicht alleine. Die sitzen ja einmal in der Woche im Coaching und dann sage ich, du, sag mal, Mathe, Deutsch, Englisch. oder ne, was auch immer, wie, ja, nee, nicht so lustig. Okay, du weißt aber, dass du gewisse Sachen machen musst und so, ne? Die werden nicht weniger, nur weil du sie nicht machst. Ja, weiß ich, aber nö, gerade nicht. Okay, und das hören die sich jede Woche immer und immer wieder an. Und irgendwann steht dann auf einmal so ein Kind vor mir morgens nach dem Check-in und sagt, Jonas, kann ich mal so eine Matte lernen? Und haben sie, woher kommt denn der Gesundheitsmangel? Ach, ich weiß auch nicht. Hab gerade nicht so Lust auf irgendwie hier mein anderes Projekt und so. Und dann kann das passieren. Da hatte ich jetzt so ein paar Kids. Dann trümmern die innerhalb von irgendwie ein, zwei Monaten mal eben so alle Lerneinheiten in Mathe durch, die in so einem ganzen Schuljahr anstünden. Und sagen, ja, jetzt könnte ich ja danach mal mich ein bisschen Deutsch machen. Okay. Aber das braucht einfach Zeit, weil die Kinder das erstmal austesten, ob man das ernst meint oder ob wir doch nach einer Woche sagen, du, nee, jetzt zwinge ich dich aber, jetzt musst du Mathe machen. Und dann wollen die diese Freiheit auch erstmal ausprobieren. Und irgendwann, dann, Jonas, mir ist langweilig, wie der ist langweilig. Ja, weiß auch nicht. Ich hätte irgendwie richtig Lust, was zu lernen. Okay, und was willst du lernen? Ja, weiß nicht, ich mag Englisch so gerne. Ja, cool. Da drüben ist doch gerade, hier wird doch gerade Englisch gesprochen. Die Kollegin macht doch gerade Sprachencafé, geh doch mal rüber. Aber das kann ich jetzt einfach machen hier. Klar kannst du das machen. Viel Spaß. Und dann geht das los. Und dann im besten Fall haben wir endlich wieder Kinder, die gerne lernen.
Wie stellt ihr die Materialien zur Verfügung? Ist das alles online? Habt ihr eine Bibliothek? Wie läuft das?
Die Antwort ist, es ist kompliziert.
Ja, das stelle ich mir auch so vor.
Also wir hatten jetzt ein Jahr eine Lernplattform, von der sind wir gerade weggewechselt, weil das zu uns nicht ganz gepasst hat. Wir haben jetzt gerade eine neue etabliert, die wir aber noch nicht aktiv nutzen, weil die jetzt halt auch erst bespielt werden muss und mit Inhalten gefüllt werden muss. Aber ich sag mal ganz grob, es gibt fast alles Material analog, auf gedrucktem Papier. Und das Digitale ist zu großen Teilen Hilfsmittel, das zu organisieren. Also die Idee, wenn ich jetzt mal so tue, als hätten wir das schon fertig und das haben wir nicht, vielleicht in ein, zwei Jahren wäre vielleicht so der Idealzustand, das Kind macht sein iPad auf und klickt irgendwie auf Mathe und dann sieht es, was es als nächstes machen könnte. Da gibt es dann gewisse Wahlmöglichkeiten. Hey, du könntest dich mit dem Thema beschäftigen, mit dem Thema beschäftigen. Und dann steht da basically sowas wie, geh an den Schrank, an den Ordner, hol dir das Material raus, bearbeite das. Und wenn du soweit fertig bist, melde dich bei der und der Person und dann schreibst du einen Gelingensnachweis, wo du nachweist, dass du die Kompetenzen, die in dieser Lerneinheit dran waren, auch bekommen hast. Und dann stehen da vielleicht noch so ein paar Hilfsmittel drin. Ein Erklärvideo, ein Hinweis, wann das Kind einen Input besuchen kann, wo das Thema behandelt wird, wo eine Lehrkraft das Ganze nochmal erklärt. Und das ist so der Idealzustand. Momentan ist es eher so, dass die Kinder einen Papierbogen haben, wo sozusagen alles draufsteht, was sie machen könnten und dann im Grunde genau das Gleiche machen, ne? Sich von mir das Material holen. Es gibt auch einzelne Sachen, die werden online gemacht. In Mathe wird mal mit der Anton-App gearbeitet oder in der Englisch, weiß ich, arbeiten die ganz viel gerade mit der Klett-App, weil da eben auch Sprachbeispiele dabei sind, Hörproben dabei sind, all sowas. Aber es wird viel auf Papier gearbeitet, weil uns das einfach wichtig ist, dass nach wie vor weiter mit einem echten Stift auf echtem Papier auch gearbeitet wird.
Das ist jetzt so eine ganz praktische Frage, aber wer ist dann dafür zuständig, das Material wieder aufzufüllen?
Du meinst, wenn die Schränke irgendwann leer gehen?
Genau, da sind ja also ne, Arbeitsblätter und so weiter, die sind dann nachher irgendwann weg und da muss ja jemand sich dann kümmern, dass das alles, und das ist ja sehr, sehr viel Material und auch sehr, muss alles ja überblickt werden. Wie geht ihr damit um?
Wir haben so eine Art Mini-Fachbereiche in unserer kleinen Schule gegründet. Also gegründet ist viel gesagt, ne? Es gibt bei uns drei Mathe-Kollegen, davon bin ich einer. Wir drei sind der Mathe-Fachbereich. Und es gibt irgendwie, ich glaube, drei Deutsch-Kollegen und so weiter und so fort. Und wir sind für Mathe verantwortlich. Und ich sitze in dem Raum, wo auch das Mathe-Material in der Regel zu finden ist. Und in dem Moment, wo ich bemerke, alles klar, Lerneinheit 5 ist so langsam, ne, sind nur noch 10 Stück da. Ich merke, so langsam geht das Ding zur Neige. Gucke ich, dass ich in irgendeiner Situation, wo ich vielleicht gerade nirgendwo direkt eingesetzt bin, einem Kollegen oder einer Kollegin sage, hey, kannst du mich gerade für eine halbe Stunde entbehren? Ich würde mit dem USB-Stick kurz in die Druckerei gehen und einmal wieder 50 durchdrucken. und dann das Ganze wieder einheften. Das geht noch ganz gut. Es sind ja noch nicht so viele Lerneinheiten. Vielleicht brauchen wir mittelfristig dafür auch ein anderes System, wenn wir größer werden, weil man es vielleicht nicht mehr überblicken kann. Bisher ist es wirklich noch einfach der USB-Stick, ich und der Drucker und eine Tasse Kaffee und dann ist eben alles wieder aufgefüllt.
Jetzt interessieren mich noch zwei wesentliche Sachen. Einmal Lernbegleitung, ne? Lehrkraft, was macht die eigentlich? Und das andere ist, wie habt ihr die Schule, also räumlich, verändert? Vielleicht gehen wir erstmal auf die Lehrkraft. Wie stelle ich mir das vor? Du hast gesagt, du sitzt in einem Raum, das heißt, du hast einen festen Klassenraum oder ein Büro. Wie ist das mit der Aufsicht auch, ne? Und ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen.
Genau, wir sind gerade so ein bisschen im Wandel. Das Raumkonzept ändern wir gerade intern noch so ein bisschen, weil uns ein paar Sachen noch einfach noch nicht optimal gefallen. Das ist ja auch das Schöne, dass wir so viel schnell umwerfen können, weil wir noch so klein sind.
Ja, das ist auch total schön, dass ihr permanent so am Werkeln seid. Und wenn ihr merkt, es funktioniert nicht, dann ändert ihr es halt einfach direkt, um nicht jetzt auch wieder in so ein nächstes System zu rutschen, was vielleicht dann auch nicht gut funktioniert, ne? Also es hört sich auf jeden Fall so an, das ist super.
Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, ne? Also das
Ja,
ist
klar,
total
auch viel
toll und
Arbeit.
gleichzeitig ist es auch echt anstrengend für alle Beteiligten, weil es halt, ne, man ist selten an dem Punkt, wo man sagt, so jetzt ist alles so und jetzt kommt man, jetzt ist Alltag, sondern dann kann es sehr schnell sein, dass es heißt, ja, das war jetzt Alltag, aber ab nächster Woche machen wir nochmal was anderes. Aber vor allem ist es, genau wie du sagst, total wichtig, weil es wäre ja absurd, wenn wir jetzt merken würden, das Raumkonzept, was wir uns gerade ausgedacht haben, ist nicht gut. Wir machen es jetzt aber weiter, einfach nur, weil wir es weitermachen. Nee, also im Großen und Ganzen ist es gut, aber es ist auch für alle, ne? Für Kinder, für uns Lehrkräfte selber,
Ja,
auch eine
total.
Herausforderung. Was mache ich so den ganzen Tag? Ich kann ja mal so einen klassischen Jonas-Tag, skizzieren. Also Schultag habe ich ja ungefähr skizziert für die Kinder. Mein Schultag ist so, dass ich in der Regel um 8:30 Uhr die Schule betrete. Und dann eine Teamsitzung habe. Das heißt, da sitze ich mit den anderen Lernbegleitungen, mit denen ich eng zusammenarbeite, zusammen und wir sprechen über ganz verschiedene Sachen. Mal einfach ganz klassisch organisatorisch tagesaktuelle Sachen. Ja, denkt dran, der Brief muss ausgeteilt werden oder hey, fragt noch mal nach, ob das Geld da ist. All solche Geschichten halt. Manchmal auch wirklich pädagogische Probleme, dass jemand sagt, hey, ich hab da gerade in der Gruppe, kriege ich keinen Fuß auf den Boden oder ich habe hier eine schwierige Situation. Oder auch manchmal wirklich, ich sag mal, kollegiale Hilfe bei Projekten. Hey, ich habe hier einen Schüler, der will was voll Cooles machen, will irgendwas bauen aus Holz, ich bin da voll raus. Kann mir jemand von euch helfen? Kennt jemand einen Schreiner? Irgendwie sowas. Genau, das habe ich morgens. Um 9 hüpfe ich dann in meine Gruppe und mache mit denen ihren Check-in. Das ist einer von zwei Punkten, wo ich meine Gruppe geschlossen sehe und auch wirklich nur meine Gruppe. Das ist deshalb für mich ganz, ganz wichtig, weil das so unser gemeinsamer Start ist und auch für die Kinder so dieses Gefühl gibt, jetzt geht's wirklich los. Auch der Ort, wo ich alles Organisatorische machen kann, Briefe ausgeben kann, Sachen einsammeln kann, Entschuldigungen bekomme, all sowas. Und dann entlasse ich die Kinder in die Lernzeit und dann gibt es im Großen und Ganzen drei Möglichkeiten, wie für mich der Tag weitergeht. Entweder ich sitze in einem dieser Lernräume und da bin ich dann wirklich, sitze ich häufig auch wirklich an meinem Schreibtisch, arbeite auch manchmal. Das klappt manchmal, wenn die Kinder arbeiten, ich arbeite, das ergänzt sich ganz schön. Ne, dann kann ich vielleicht mal korrigieren oder kann ein paar E-Mails beantworten. Ansonsten bin ich aber natürlich ansprechbar. Das heißt, dann kommt ein Kind und sagt, Jonas, ich versuche hier gerade die und die Mathe oder auch Deutsch oder auch Englischaufgabe zu bearbeiten. Kannst du mir mal helfen? Und wenn das gerade möglich ist, so von der Situation im Raum, setze ich mich vielleicht zu dem Kind hin und wir sitzen vielleicht 10, 20 Minuten zusammen und ich helfe ganz individuell. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, vielleicht gebe ich auch einen Input. Das heißt, ich gehe in einen Nachbarraum und sage, hey, denkt dran, heute ist der Mathe-Input zu Plus- und Minusrechnen. Diejenigen, die da gerade Probleme mit haben, dürfen jetzt einmal mit mir rüberkommen. Wir sind eine Viertelstunde drüben. Danach habt ihr noch mal eine kleine Wiederholung, wie das Ganze funktioniert. Oder Möglichkeit 3, in meinem Plan steht Coaching. Und das heißt, meine Kinder haben einen festen Plan und wissen, alles klar, immer Montag um 9:30 Uhr von mir aus habe ich Coaching bei Jonas und dann
Wie viele
führe ich
Kinder
das
hast du da
durch.
so? Also für wie viel bist du zuständig sozusagen?
Genau, ich bin aktuell für 11 zuständig. Grobe Faustformel ist Vollzeitlehrkraft 15 Kinder und dann entsprechend halbe Stelle 7,5 Kinder. Und in meinem Fall ist es zum Beispiel so, weil ich so ein paar Zusatzaufgaben organisatorischer Art bei uns mache, habe ich auch sozusagen Entlastung im Sinne von etwas weniger Kinder, damit etwas weniger Coachings und dann mehr Zeit für organisatorische Arbeit. Genau. Und so sieht mein Plan aus. Mein Plan ist demnach irre strukturiert. Also die maximale Freiheit der Kinder
Kompensierst du
funktioniert,
sozusagen?
kompensieren wir, weil wir wiederum, also wirklich bei mir steht genau drin, Check-in, Betreuung des Lernraums, Input, Coaching, 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 Wiederbetreuung des Lernraums, Nachmittagsangebot. Also mein Plan hat fast keine, ganz, ganz wenig Flexibilität. Dadurch ermöglichen wir den Kindern aber sehr hohe Flexibilität.
Und wie fühlt sich das für dich persönlich an, dass du dann diese Struktur hast?
Ziemlich gut. Letztes Jahr hatten wir viel mehr Flexibilität. Das sah dann wirklich so aus, dass ich entweder irgendwie in einem Raum war oder halt auch nicht. Und dann habe ich mir selber überlegt, coache ich jetzt, lege ich mir dann Input rein. Und das fand ich, also dann hatte man diesen Mental Load die ganze Woche über. Warte mal, wie viele Coachings muss ich noch machen? Jetzt muss ich dieses Kind suchen, was ich noch nicht gecoacht habe. Boah, Mist, diese Woche habe ich nur einen Mathe-Input geben können, weil ich so viel mit anderen beschäftigt war. Ich persönlich finde das sehr entlastend, dass ich weiß, meine Struktur sorgt dafür, dass eigentlich alles ganz Wichtige geregelt ist. Und ich habe immer noch ein bisschen Flexibilität. Es gibt so ein paar Stunden, wo ich dann doch einfach gucken kann, wo werde ich gebraucht. Und da weiß ich dann auch, die kann ich jetzt nutzen, wie es für mich gerade sinnvoll ist. Wenn ich gerade ein Kind habe mit einem coolen Projekt, was irgendwie gerade im Musikraum mir was zeigen will, ja, dann mache ich das. Dann gehe ich jetzt mit diesem einen Kind in den Musikraum und es zeigt mir, was es am Schlagzeug gelernt hat. Und ich weiß, ich verpasse dadurch nichts oder ich mache das jetzt nicht auf Kosten von was anderem. Also ich genieße das sehr, aber ich weiß auch, dass es einige Kollegen durchaus natürlich auch stresst, die sagen, es ist schon alles jetzt wieder sehr klar und sehr strukturiert.
Und wie kann ich mir das vorstellen, diese Räumlichkeiten? Ich meine, es gibt ja doch die normale Regelschule sozusagen, da hat man ja dann, wenn man eine Schule gründet, so Wünsche wie, wir wollen, was weiß ich. Total viele, genau. Hat so richtig tolle Ideen, braucht dafür aber Platz. Aber der Platz ist ja meistens dann irgendwie nicht da, beziehungsweise muss irgendwie geteilt werden und. Wie habt ihr das gelöst?
Du sprichst unser größtes Problem und unseren größten Bereich an, wo wir so groß träumen gerne würden und nicht so richtig können. Du hast recht. Wenn es nach uns ginge, also wir hätten gerne so ein riesen Lernatelier, ganz toller Raum, hell, lichtdurchflutet, die Kinder haben da alle ihren eigenen Platz und können arbeiten. Dann haben wir so kleine Räumlichkeiten, wo die Kinder alle an so kleinen Stehtischen oder in so kleinen Sitzgruppen oder auch auf so einem Sofa zusammenarbeiten können. Dann haben wir irgendwie so einen richtigen Chaosraum, ja, wo die mit Farbe rumwuseln können. Da liegt ganz viel Lego rum. Irgendwo druckt ein 3D-Drucker gerade was Neues aus, während im Nachbarraum vielleicht noch jemand an einem Greenscreen gerade irgendwas aufnimmt. Dann haben wir kleine Coaching-Kabinen und. All das haben wir natürlich nicht. So, wir haben Klassenräume und gestalten die fleißig um. Das heißt, aktuell haben wir es so gemacht, dass wir halt einfach wirklich die Klassenräume nicht mehr tafelzentriert ausgebaut haben. Und das macht schon mal eine ganze Menge. Man gewinnt dadurch zum Beispiel irre viel Platz. Also wir hätten das gar nicht gedacht, in so einen Klassenraum, wo 30 Kinder reinpassen, so klassisch dieses typische, alle gucken nach vorne in so einem U, mit diesen Fischgräten nennen wir das, dann passen die alle da rein. Und wir dachten schon immer so, naja, wie kriegen wir da, wir wollen da eine Sitzgruppe mit Sitzkissen und so. Das passt nicht. Doch, das passt. In dem Moment, wo die Bedingung nicht mehr ist, man guckt an die Tafel, sondern es ist genauso gut, dass man aus dem Fenster guckt oder dass man an die Wand guckt oder so. Auf einmal kriegt man da 30 Tische rein plus einen Riesenteppich, auf dem Sitzkissen rumfliegen, plus irgendwie noch so ein Stehtisch oder so. Das geht auf einmal. Das heißt, das ist das, wie wir das aktuell so ein bisschen nutzen. Und dann ist gerade so unsere Idee, Räume verschiedener Qualität zu machen. Das heißt, ein Raum, wo eben wirklich still gearbeitet wird, ein Raum, wo man auch ein bisschen lauter sein kann. Und dann versuchen wir, weil wir halt in so einer großen Schule sind, alle Lücken zu nutzen. Wir nutzen zum Beispiel gerade 2 Stunden lang die Mensa. Die ist nämlich morgens noch unbenutzt. Da wuseln nur so ein paar Küchenhilfskräfte schon im Hintergrund rum. Das ist gerade zum Beispiel unser stiller Arbeitsraum. Toter Raum in der Uhrzeit, perfekt. Wir nutzen hier und da leere Klassenräume, weil da gerade die Klasse Sport hat oder sowas. Dann kann man da mal rein. Und wir sind gerade ganz groß dabei zu überlegen, wie man durch geschickte kleine Umbaumaßnahmen, die eine andere Wand, die man vielleicht einreißt, das Ganze noch verbessern kann. Aber ja, also das ist ein Riesending. Ich finde, es ist schön und gut bei uns und die Kinder, die bei uns reinkommen, die haben oft so ein Leuchten in den Augen. Wir haben gleichzeitig noch große, große Träume, wo das hoffentlich in 5, 10 Jahren vielleicht irgendwann mal hingeht, wenn man wirklich ganze Bereiche auch einfach umbauen kann. Mal schauen.
Wenn man jetzt eine Lehrkraft ist, die sowas gerne auch anstoßen wollen würde, jetzt aber vielleicht noch nicht die Community sozusagen hat, die Bubble, die da auch mitzieht, was kann man als Lehrkraft schon an Kleinigkeiten tun, um vielleicht was zu verändern?
Ich glaube, wenn man seine eigene Haltung verändert, oder vielleicht war die Haltung ja sogar schon immer da, und einfach sagt, all das, was ich hier tue, tue ich für die Kinder, dafür, dass es denen hier gut geht und nicht für dieses System. Wenn man darauf aufbaut, dann glaube ich, kann man bei Kindern unfassbar viel verändern. Wenn man Unterricht so aufbaut, dass er nicht als erste Regel hat, dass irgendwie ein Buch vollständig bearbeitet wird oder jeder Teilaspekt aus dem Curriculum irgendwie abgedeckt wird. Oder man sich bei jeder Diskussion fragt, kann ich das auch am Ende in der Klassenarbeit abfragen? Wenn man all das nicht macht, sondern wirklich sagt, ich bin jetzt hier, um den Kindern eine coole Zeit zu ermöglichen und die Kinder irgendwie so gut ich das kann, zu unterstützen dabei, was zu lernen, mit dem sie mal was anfangen können. Sei es in irgendwelchen Abschlussprüfungen oder sei es auch wirklich später in ihrem Beruf oder in ihrer Ausbildung. Ich glaube, dann geht ganz viel. Und dann würde ich wirklich sagen, gucken, dass man sich ein bisschen vernetzt an seiner Schule und schaut, was geht denn schon? Denn, also das habe ich ja vorhin so ein bisschen angerissen, es geht ganz schön viel. Also als ich irgendwann mal verstanden habe, dass ich in jedem meiner Fächer eine Klassenarbeit durch so eine alternative Lernleistung ersetzen kann, holla die Waldfee, auf einmal konnte ich wochenlang irgendwelche Videoprojekte oder so machen und habe nicht Bulimie-Lernen für die nächste Klassenarbeit mit den Kindern betrieben, sondern die haben sich über 4, 5, 6 Wochen mit dem Thema Fake News oder sowas auseinandergesetzt und haben dazu eine Talkshow erstellt und haben die Talkshow gefilmt und haben dafür Werbung gemacht und haben dafür über Plakate erstellt. Und am Ende konnte ich denen darauf auch ihre Note geben, weil ich dummerweise eine Note geben muss. Aber ich konnte vor allem sagen, bei dieser Kompetenz bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr die wirklich erreicht habt. Und viel wichtiger, ich würde auch meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ihr die in 4, 5, 6 Wochen immer noch habt. Was ich nach einer Klassenarbeit nicht meine Hand für ins Feuer legen würde, weil da hätte ich große Angst, mich zu verbrennen. Also ich glaube, da kann man ganz, ganz viel. Aber ich glaube auch, wenn man damit ganz alleine ist, das ist schwierig, weil andere Leute schon so tolle Ideen haben. Und das ist einfach so großartig, wenn andere da irgendwie um die Ecke kommen und sagen, hey, hast du das schon probiert? Magst du das nicht mal machen? Also ich glaube, so ganz alleine ist schwierig. Man sollte sich schon ein paar Gleichgesinnte suchen.
Wenn man jetzt mehr über dich und das Projekt erfahren will, wo findet man dich? Wie kann man Kontakt aufnehmen?
Genau, ich glaube, am einfachsten bin ich zu erreichen über Instagram, @edutwist. Da schreibe ich ein bisschen über unser Projekt, aber auch so ein bisschen, was ich sonst so denke und mitkriege rund um Schule. Und ansonsten habe ich einen Blog, auf dem ich auch mal mehr, mal weniger aktiv schreibe. In letzter Zeit wieder etwas weniger aktiv, jonaswagner.de. Und genau, da berichte ich sowohl ein bisschen von der Schule, wie das so läuft, aber auch sonst so ein paar aktuelle Gedanken, aktuell zum Beispiel manchmal irgendwie zur Handyverbotsdebatte oder ähnlichem. Genau, da erfährt man ein bisschen mehr und gerne anschreiben. Ich freue mich immer total. Ich habe nach dem einen oder anderen Podcast, in dem ich zu Gast sein durfte, immer ganz tolle Anfragen bekommen von spannenden Schulen. Und die meisten entschuldigen sich immer so, oh, es tut mir leid, dass ich dir schreibe. Und so. Ich denke immer, boah, wie cool. Also dadurch, dass ich hier eh schon so was Cooles machen darf, wie in dem anderen Podcast sprechen, habe ich jetzt noch das Glück, mit Lehrkräften über Deutschland verteilt schreiben zu dürfen, die ähnlich verrückt sind wie ich und man kommt in einen Austausch und man kann miteinander sprechen. Also ich empfinde das als total großes Privileg Und von daher gerne einfach anschreiben. Kann manchmal dauern, bis ich antworte, so, aber ansonsten einfach schreiben.
Gibt es jetzt noch irgendwas, was ich zum Beispiel vergessen habe, was dir aber noch auf dem Herzen liegt, was noch raus muss?
Oh, was nach raus muss? Darf ich einen Appell unterbringen?
Auf jeden Fall. Immer raus
Okay.
damit.
Also, das haben schon so viele gesagt, ne? Aber ich unterstreiche es jetzt einfach nochmal. Wir bringen Kinder zwischen 10 und 13 Jahre in so einer Bildungseinrichtung unter. Und wir alle sagen, wie unfassbar wichtig das ist. Und das stimmt auch. Das ist super wichtig. Wir helfen da Kindern irgendwie, sich bereit zu machen, in unserer Gesellschaft klarzukommen. Entweder damit sie am Ende irgendwie in einer Ausbildung landen, in einem Studium oder wie auch immer. Und wir alle werden nicht müde zu betonen, wie wichtig uns die Kinder sind und wie wichtig uns all das ist. Aus ganz verschiedenen Gründen. Das hat ja was mit Demokratiebildung zu tun, hat natürlich was mit realen Kompetenzen in Bereichen Mathe, Deutsch und so weiter zu tun. Und es hat auch ganz viel damit zu tun, dass Kinder lernen, was es bedeutet, an der Gesellschaft teilzuhaben, dass sie mit Kultur in Kontakt kommen, und so weiter und so fort. Und gleichzeitig leisten wir es uns, da zu sparen ohne Ende. Die allermeisten Schulen hält man sich als Erwachsener ungerne lange auf, weil irgendwie, weiß ich nicht, entweder Schimmel an der Wand ist oder die Klos so aussehen, dass man da niemals freiwillig reingehen würde. Klassenräume, die echt nicht schön und nicht einladend aussehen. Häufig sehen die Schulen auch von außen schon so aus, dass man denkt, um Gottes Willen, sicher, dass die noch nicht einsturzgefährdet ist. Und da verbringen Kinder so viel Zeit. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass diese Orte, wenn sie so wichtig sind, dann müssten sie ganz anders aussehen. Dann müssten das wundervolle Orte sein, die einfach wirklich schick sind, gut aussehen, die ganz tolle, wichtige Räumlichkeiten haben, wo die Kinder sich wohlfühlen können, wo Leute arbeiten, die genug Zeit haben, weil nämlich genug von ihnen da sind, wo Leute da sind von der Schulsozialarbeit, von der Schulpsychologie und so weiter, um wirklich Kinder bei allen möglichen Problemen zu helfen. Also, das wäre mein großer, großer Appell, in dieses System das Geld und die Ressourcen reinzustecken, wie man immer betont, wie wichtig die sind. Und das müsste, glaube ich, deutlich mehr sein als das, was jetzt gerade aktuell passiert.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Danke dir für diesen Appell.
Ich danke dir.
Richtig schön, dass das geklappt hat.
Ich danke dir auch. War ein sauschönes Gespräch.
Schön, das freut mich.
Juti, dann erhol
Danke.
dich gut.
Mache ich. Tu dich auch. Tschüssi.
Tschüssi.